Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Amen.
Amen.
Vermutlich kennt jeder von uns die Geschichte über Achan, die im Buch Josua geschildert wird. Die Israeliten hatten bereits unter der Führung Josuas Jericho eingenommen und so sollte es mit Gottes Segen weitergehen. Im Kampf gegen die Männer von Ai reduzierte Josua seine Armee gar auf knapp 3000 Mann. Das müsste hierfür ausreichen. Doch die 3000 flohen vor den Männern von Ai, 36 wurden erschlagen. Da wurde das Volk völlig mutlos. Josua zerriss seine Kleider, fiel zur Erde, gemeinsam mit den Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Josua war verzweifelt. Wie konnte das geschehen? Gott, der Herr, hatte ihm doch mitgeteilt, dass er mit Josua sein wird in allem, was er tun würde. Und nun das. Was ist falsch gelaufen? Gott selber gibt ihm die Antwort. Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten. Genauer gesagt, jemand hat sich an den Gebannten vergriffen und mitgenommen. Und das war Achan. Er sah unter der Beute einen kostbaren Mantel, 200 Lot Silber und eine Stange Gold. Seine Habgier war größer als sein Gehorsam gegenüber Gott. Als Folge hiervon steinigte ihn ganz Israel und seine Familie und alles, was er hatte, wurde mit Feuer verbrannt. Nun mögen Bibelkritiker fragen, ist dies wirklich so passiert? Das ist doch viel zu hart. Nicht umsonst sagt die Bibel, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, 31. Der heutige Bibeltext macht etwas von dieser Härte und Kompromisslosigkeit Gottes deutlich. Ich möchte dazu den Text lesen, der auch auf dem Predigtblatt steht. Der Predigtext Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 16. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker, doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, sagt mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach, ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen, doch das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, sodass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden gesund. Das Thema der heutigen Predigt lautet der tiefe Fall des Menschen. Der Vorteil bei einer fortlaufenden Bibelreihe ist, dass man das predigen muss, was als nächstes dran ist. Denn dieser Textabschnitt gehört nicht zu meinen Lieblingsstellen in der Bibel. Bisher habe ich auch hierüber noch nicht gepredigt. Ein Abschnitt, den man vielleicht ganz gerne überspringt. Und doch ist es heute Morgen dran. So wollen wir uns gemeinsam der Herausforderung dieses Textabschnittes stellen. Der erste Punkt hierzu lautet: Die Sünde zerstört alles. Das vierte Kapitel der Apostelgeschichte endet damit, dass berichtet wird, dass keiner Mangel unter den Gläubigen hatte. Wer von ihnen Acker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte zu den Aposteln, die es verwalteten. Unter ihnen war auch Barnabas, der ebenfalls seinen Acker verkaufte. Offensichtlich hiervon inspiriert, kamen Hananias und Sapphira auf die Idee, doch auch ihren Acker zu verkaufen, was sie dann auch taten. Allerdings behielt Hananias etwas von dem Geld und gab nicht alles den Aposteln, tat aber so, als ob dies der gesamte Erlös gewesen wäre. Seine Frau Sapphira wusste davon. Der ganz konkrete Grund, warum sie dies taten, wird nicht genannt. Sie haben sich jedoch wohl irgendeinen Vorteil davon versprochen und dachten sich, dass es niemandem auffallen würde. So kam nun Hananias mit seinem Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Doch der Heilige Geist muss Petrus davon in Kenntnis gesetzt haben, dass Hananias die Gemeinde betrügen will. Jedenfalls sprach Petrus zu Hananias sofort recht deutlich, die Verse 3 und 4, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Im Grunde genommen war das Handeln Hananias völlig unsinnig. Und noch bevor er darauf antworten konnte, nachdem er die Worte von Petrus gehört hatte, fiel er zu Boden und war auf der Stelle tot. Nicht Petrus war es, der hier sein Urteil vollstreckt hat. Er hat nur die Sünde angesprochen. Der Handelnde ist der allmächtige Gott. Er setzt dem Leben von Hananias auf der Stelle ein Ende. Petrus hatte ganz richtig gesagt, du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Der allmächtige Gott möchte von Anfang an eine reine Gemeinde haben. Eine Gemeinde, in der für Lüge und somit für die Sünde kein Platz ist. Die Gemeinde ist sozusagen eine Neuschöpfung, der Ort, an dem die Menschen zusammenkommen, die in Jesus eine neue Kreatur geworden sind. Also entweder der Sünder wird von der Gemeinde entfernt oder Gott entfernt sich von der Gemeinde. Der allmächtige Gott kann keine Sünde dulden. So erinnert der Beginn der Gemeinde an den Beginn der Schöpfung, wo die ersten beiden Menschen geschaffen wurden. In der heutigen Zeit wichtig zu sagen, ein Mann und eine Frau, Adam und Eva. Gott selber pflanzte einen Garten in Eden und setzte schließlich die beiden Menschen dort hinein. Gott der Herr gebot dem Adam, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Doch die Schlange betrog die beiden. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Eine dreiste Lüge. Die Frau antwortete, dass sie von allen Früchten der Bäume im Garten essen, nur eben nicht von den Früchten des Baumes mitten im Garten, damit sie nicht sterben würden. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Eine weitere Lüge. Doch wir Menschen sind ja durchaus empfänglich für die Lüge, besonders dann, wenn sie uns einen vermeintlichen Vorteil verspricht. Nun, die Frau sah, dass es ein schöner Baum war, verlockend. Sie nahm von der Frucht, aß, gab auch ihrem Mann davon und der aß ebenfalls davon. Und so kam die Sünde in die Welt. Durch die Missachtung des eindeutigen Gebotes Gottes, nicht von den Früchten des Baumes der Erkenntnis zu essen. Den beiden wurden die Augen geöffnet und sie bekamen nun ein Schamgefühl hinsichtlich ihrer Nacktheit. Eine Folge des Sündenfalls ist es, eine gravierende, dass die Menschen wieder sterben müssen, nachdem sie geboren wurden. Es hat sich bis heute fortgesetzt. Menschen kennen die Anweisungen Gottes, aber befolgen sie nicht. Es interessiert sie nicht. Sie wollen schlauer als Gott sein. Die Welt ist voll von Kriegen, Zerstörung, Armut, Elend, Feindschaft, Umweltverschmutzung. Doch schuld sind immer die anderen. Die Sünde entfaltet ihre zerstörerische Wirkung bis in die Gemeinde Jesu hinein. Wie viele Geheimnisse mögen wir wohl mit uns herumtragen? Im Grunde genommen besteht ein Großteil der Kindererziehung darin, dass wir darauf achten, dass unsere Ermahnungen und Regeln auch wirklich umgesetzt werden. Selbst bei einfachsten Regeln versuchen Kinder, die Erwachsenen zu testen, ob sie es auch wirklich so gemeint haben. Die Sünde steckt schon von Anfang an im Menschen drin. Die Folge der Sünde ist der Tod. Jesus möchte nicht, dass in seiner Gemeinde die Sünde herrscht. Es soll dort keine Lüge sein. Nachdem Hananias Tod auf dem Boden lag, standen die jungen Männer der Gemeinde auf, deckten ihn zu und trugen ihn nach draußen, um ihn dort zu begraben. Es kam Angst und Schrecken über die Menschen, die davon hörten. Es ist eher ungewöhnlich, dass der allmächtige Gott so unmittelbar auf ein sündiges Verhalten reagiert. Nach ungefähr 3 Stunden kam dann auch seine Frau Saphira hinein, die wusste nichts davon, was ihrem Mann passiert war. Sie hatte nochmal 3 Stunden Zeit für sich gehabt, um darüber nachzudenken, ob die getroffene Entscheidung wirklich die richtige war. Ob man sich der Gemeinde und vor allem Gott gegenüber so verhalten dürfe. Doch ihr Gewissen meldete sich nicht. Und Petrus sprach auch sie an. Sagt mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Eine einfache Frage, auf die sie wahrheitsgemäß mit Ja oder Nein antworten sollte. Doch ohne mit der Wimper zu zucken, sprach sie, ja, für diesen Preis. Petrus wusste, was jetzt passieren würde. Ich lese dazu nochmal den Vers 9. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auf dich hinaustragen. Gute Frage. Wieso sind sich beide darüber einig gewesen, so vorzugehen? Da hat keiner versucht, den anderen davon abzuhalten. Wenn das in einer Ehe unter Gläubigen passiert, ist es furchtbar. Doch bei Adam und Eva war es ja genauso. Adam hat Eva keine Vorwürfe dafür gemacht, dass sie von der Frucht des Baumes gegessen hatte. Im Gegenteil, er aß auch davon, machte dann aber später Eva hierfür verantwortlich. Sie sei schuld. Der eine Fehltritt zu Beginn der Schöpfung, der andere in den Anfangstagen der Gemeinde Jesu. Der Teufel hat die ersten Menschen zur Sünde verführt und hat auch das Herz von Hananias erfüllt, damit er den Heiligen Geist belügen würde. Der Teufel sowie das Wesen und Wirken der Sünde hängen untrennbar zusammen. Nachdem Petrus Saphira geantwortet hatte, fiel auch sie ihm vor die Füße und war sofort tot. Da kamen die jungen Männer hinein und fanden sie tot auf dem Boden liegen. Sie trugen auch sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Vers 11 berichtet dann weiter, und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Eine absolut verständliche Reaktion auf das vorher Geschehene. Man kann auch übersetzen, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde, oder die ganze Gemeinde war tief erschüttert. Die zerstörerische Wirkung der Sünde führt letztlich immer zu Zerbruch, Angst und Schrecken, Verzweiflung, Einsamkeit und zum Tod. Besonders tückisch ist es, wenn sich sündiges Verhalten in einer Gemeinde entfalten und ausbreiten kann. Ich komme nun zum zweiten Punkt meiner Predigt, die Auswirkungen der Sünde. Wir kommen nicht umhin, uns die Vorgehensweise von Hananias und Sapphira nochmal etwas genauer anzuschauen. Was waren die möglichen Beweggründe für ihr Vorgehen? Nun, sie hat mitbekommen, dass diejenigen aus der Gemeinde, die Äcker oder Häuser besaßen, diese verkauften und den hiervon erzielten Preis den Aposteln zur Verfügung stellten für die Bedürftigen in der Gemeinde. Dieses Verhalten hatte bestimmt für einigen Gesprächsstoff gesorgt und führte wohl auch zur allgemeinen Anerkennung und vielleicht sogar zu einer stillen Bewunderung durch die anderen. Sehr wahrscheinlich dachten sich Hananias und Sapphira bei der Vorbereitung ihres Plans, dass sie beides haben könnten. Das Ansehen in der Gemeinde, aber gleichzeitig auch noch eine stille Reserve für sich. Davon müsste die Gemeinde ja nichts wissen. Eine Auswirkung der Sünde ist, dass das Herz des Menschen eine völlig falsche und verdrehte Ausrichtung hat. Es ist nur auf sich selbst bezogen und kommt dauernd zu Fehleinschätzungen. Bei Hananias haben Selbstsucht, Stolz, Habgier, Neid, mangelndes Vertrauen, Lieblosigkeit und Unwissenheit eine Rolle gespielt. Die Auswirkung der Sünde spiegelt sich in falschen Verhaltensweisen der Menschen wider. Hananias und Sapphira wollten über ihr Leben selbst bestimmen, ohne in Betracht zu ziehen, dass sie ihr ganzes Leben, einschließlich ihres Denken und Trachten, vor den Augen Gottes führen, dem man nichts verheimlichen kann. Sündiges Fehlverhalten kommt früher oder später immer ans Licht. Eine Gemeinde, in welcher der Stolz und die Ruhmsucht eine große Rolle gespielt haben, war die Gemeinde in Korinth. Sie hatten sich auf ihre Geistesgaben was eingebildet, vor allem auf die Zungenrede, welche einige von ihnen auch sehr gerne praktizierten, besonders vor anderen. Doch der allmächtige Gott verleiht seine Gaben nicht, damit wir vor anderen damit angeben können. So schreibt Paulus den Korinthern auch, 1. Korinther 13, Vers 1, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Also, wenn ich ein absolutes Redetalent hätte, sodass Zuhörer meine Reden loben und bewundern würden, und ich hätte keine Liebe, so wäre es vollkommen unnütz. Ein so begabter Redner würde nur stolz werden und sich selbst rühmen und vielleicht noch gutes Geld damit verdienen. Genauso verhält es sich auch mit dem Besitz. Wenn einer nur gibt, weil er auf die positiven Reaktionen der anderen schielt, ist sein Verhalten nichts wert. Und so wiederhole ich nochmals den Vers, den ich bereits in der letzten Predigt erwähnt habe. 1. Korinther 13, Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe mein Leib verbrennen, um Ruhm zu gewinnen, und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nützer. Hananias und Sapphira hatten weder Liebe zu Gott noch zum Nächsten, zumindest in dem entscheidenden Augenblick. Sie liebten nur sich selbst. Sie gaben noch nicht mal ihre ganze Habe hin, sondern belogen Gott und die Gemeinde. Ihr Verhalten war nutzlos. Die Auswirkung der Sünde, Lieblosigkeit und das Selbstbestimmungsrecht über mein Leben macht sich in jedem Leben und somit auch in der christlichen Gemeinde bemerkbar. Nun stellt sich für uns die Frage, was können wir aus diesem Bibelabschnitt für uns lernen? Ich denke, wir wären völlig falsch beraten, wenn wir der Meinung sind, dass uns so etwas nicht passieren wird. Da kennst du dein eigenes Herz aber schlecht. Der Heidelberger Katechismus formuliert es bei der Frage 8 folgendermaßen. Sind wir aber so böse und verkehrt, dass wir ganz und gar unfähig sind zu irgendeinem Guten und geneigt zu allem Bösen? Die Antwort, ja, es sei denn, dass wir durch den Geist Gottes wiedergeboren sind. Also, ohne Wiedergeburt hat der Mensch schon mal überhaupt keine Chance, vor Gott irgendetwas Gutes zu leisten. Doch auch nach der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist ist der gläubige Christ weit davon entfernt, jetzt nur noch Gutes zu tun und allem Bösen vollkommen abzusagen. Die sündige Art ist nach wie vor auch in Christen vorhanden. Etliche Antworten später fasst der Heidelberger Katechismus es dann nochmal folgendermaßen zusammen. Es kommen auch die frömmsten Menschen in diesem Leben über einen geringen Anfang dieses Gehorsams nicht hinaus. Besonders auffallend sichtbar wurde dies in der Problemgemeinde Korinth. Und hier ist jetzt auch der Bezug zur Schriftlesung 1. Korinther 11, 17 bis 34, die wir vorhin freundlicherweise von dir gehört haben. Es gab Spaltungen in der Gemeinde. Und vor allem das Zusammenkommen beim Abendmahl, beziehungsweise das, was die Korinther dafür hielten, war völlig unwürdig. Vor dem gemeinsamen Essen hat jeder noch seine eigene Mahlzeit mitgebracht. Der eine war hungrig und hat sich erstmal den Bauch vollgeschlagen, andere waren betrunken. Paulus fragte sie: Verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Also wollt ihr keine Rücksicht nehmen? Habt ihr keinen Respekt? Er schreibt weiter, 1. Korinther 11, 33 und 34. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, damit er nicht zum Gericht zusammenkommt. Eine Mahnung an die Christen in Korinth. In Vers 30 stellt Paulus fest, dass aufgrund des unwürdigen Verhaltens Einzelner beim Abendmahl viele Schwache und Kranke unter ihnen sind und nicht wenige sind sogar verstorben. Auch hier hat der allmächtige Gott unmittelbar selbst eingegriffen. In der Gemeinde kann nicht jeder machen, was er will. Und weiter die Verse 31 und 32. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Der Herr züchtigt die, welche er liebt. Er möchte nicht, dass wir auf Abwege geraten, deshalb greift er ein. Wenn wir uns selber richteten, also ernsthaft hinterfragen, ob unser Leben vor Gott in Ordnung ist, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber leichtfertig sind und Warnsignale übersehen, dann werden wir gezüchtigt werden. Wie lange möchtest du noch deine Gewohnheitssünden betreiben? Möchtest du dich der Wahrheit stellen? Bist du dazu bereit, alle Bereiche deines Lebens unter die Herrschaft Jesu zu stellen? Oder klammerst du dort was aus? Ich möchte nur mal ein simples Beispiel nennen. Gilt für dich im Straßenverkehr die ganze Straßenverkehrsordnung oder stellst du bei Bedarf deine eigenen Regeln auf? Die Jünger Jesu waren bereit, ihm zu folgen, wo er auch hingehen würde. Doch spätestens im Garten Gethsemane kamen sie wieder an ihre Grenzen. In den schwierigsten Stunden, wo Jesus jeden Beistand gebrauchen konnte, sind sie einfach eingeschlafen. Sie konnten nicht mehr. Die Schwäche des Menschen und der Teufel bringen die Gläubigen immer wieder zu Fall. Als Jesus sie schlafend fand, sprach er zu Petrus, Matthäus 26, 40 und 41, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wachet und betet. Lasst euch mit Kraft aus der Höhe zurüsten. Alleine schafft ihr das nicht. Bleibt dran an Jesus. Bete und wache. So, jetzt wird der ein oder andere unter euch vielleicht schon unruhig und sagt sich, jetzt hat er gut 20 Minuten gepredigt über Gericht und Züchtigung, da muss er nun gleich zum Evangelium kommen. Das ist ja Standard. Wenigstens zum Schluss was Nettes. Doch ich finde, wir sollten es uns mit dem heutigen Text nicht zu einfach machen. Hier ist nicht von Ungläubigen und Gottlosen die Rede, sondern von Menschen, die zur Gemeinde gehören. Zu denen, wovon Lukas schreibt, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Oder die zur Lehre der Apostel zum Abendmahl und sogar zum Gebet zusammenkamen. Also umgeben von christlicher Lehre und Gemeinschaft. Und doch war es möglich, dass der Satan ihr Herz erfüllte. Paulus ging bei den Korinthern davon aus, dass die Menschen, denen er schrieb, gläubige Christen waren. Und trotzdem haben sie sich einen Klopper nach dem anderen geleistet. Oder aber der König David, ein gottesfürchtiger, angesehener Mann, völlig blind für seine eigene Sünde. Achan gehörte zum Volk Gottes, den Israeliten. Einmal schwach geworden und dann schrecklich bestraft. Und so könnte ich noch etliche Beispiele aus der Bibel aufzählen. Möge bloß niemand sagen, dass ihm so etwas auf gar keinen Fall passieren kann. Aber es ist richtig. Ich habe keine andere Wahl, als den Weg zur frohen Botschaft zu beleuchten. Die Bibel zeigt immer wieder auch einen Ausweg aus den schwierigsten Situationen. Die Gemeinde in Jerusalem hatte innerhalb von 3 Stunden 2 Begräbnisse erlebt, oder es wurde einigen im Nachhinein erzählt. Würde dies jetzt zu einem Bruch in der jungen Gemeinde führen? Die Verse 12 bis 16 geben die Antwort heraus. Mein dritter Punkt: Jesus ermöglicht einen Neuanfang. Die Gemeinde muss zwar nicht bei Null anfangen, aber durch die beiden Todesfälle ist doch eine neue Situation eingetreten. Viele Fragen werden aufgekommen sein. Wird Gott uns wieder segnen? Werden alle in der Gemeinde zusammenbleiben? Können wir das Erlebte verarbeiten? Der letzte Abschnitt für heute zeigt uns, dass es sehr segensreich weiterging. Nachdem der Anlass für die Züchtigung Gottes beseitigt war, wendet er sich seiner Gemeinde wieder gnädig zu. Offensichtlich verließ niemand die Gemeinde. Stattdessen kamen etliche neue Gläubige hinzu. Eine Menge Männer und Frauen. Langsam mussten sie sich sogar überlegen, wo sie sich in Zukunft treffen können. Zu der Gemeinde gingen mehr Menschen als zum VfL Osnabrück. Bedingt dadurch, dass durch die Hände der Apostel viele Zeichen und Wunder im Volk geschahen. Und auch jetzt blieb die Gemeinde einmütig beieinander in der Säulenhalle Salomos, eine Seitenhalle des Tempels. Und durch diese ganzen Ereignisse traute sich von den anderen keiner zu ihnen. Also entweder man wurde gläubig und gehörte von da an zur Gemeinde in Jerusalem, oder aber man hielt sie von ihnen fern. Das vollmächtige Handeln der Apostel sprach sich bei vielen herum, sodass man sogar Kranke auf Betten und Bahren auf die Straßen hinaustrug, in der Hoffnung, dass wenn Petrus da vorbeikäme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Und alle, die man zu ihnen gebracht hatte, wurden tatsächlich gesund. Es war so, als ob Jesus mitten unter ihnen wäre. Jesus schenkt einen Neuanfang. Natürlich konnten die Apostel diese Taten nur im Namen Jesu wirken, des auferstandenen und erhöhten Herrn. Als Johannes der Täufer im Gefängnis saß, wunderten sich vermutlich manche, wieso Jesus sich nicht für seine Freilassung eingesetzt hat. Und als Johannes dann im Gefängnis von den Werken Christi hörte, kam er ins Fragen. Er sandte seine Jünger und ließ Jesus fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Matthäus 11, 5 bis 7, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus beantwortet die Frage zwar nicht direkt, doch jeder, der um Jesu Wirken weiß, muss eigentlich wissen, dass er der gesandte Messias ist, der Sohn Gottes. Bei ihm sind alle Dinge möglich. Jesus führt Menschen aus der Gefangenschaft der Sünde hinaus. Er öffnet die Augen für die Wahrheit und macht geistlich Tote wieder lebendig. Schaue auf Jesus, den Mann am Kreuz, und vertraue ihm. Er wird mit deinen Problemen, deiner Schuld, deinem Versagen und deinen Anfechtungen fertig. Ich denke, es wird jeder wissen, dass Johannes der Täufer nicht mehr aus dem Gefängnis freikam. Er wurde dort geköpft. Selig ist, wer sich nicht an Jesus ärgert. Vielleicht fragst du dich, wieso dir manche Lebensführung so schwierig scheint, weshalb du immer wieder Anfechtungen erlebst. Jesus weiß, was für dich gut ist. Er will, dass wir uns ihm ganz hingeben, ihm völlig vertrauen. Wir sollten nichts mehr von uns selbst erwarten. Jesus hat die Sünde, aber auch den Teufel und den Tod besiegt. Er lebt. Jesus hat uns beten gelehrt. Wir beten gleich wieder gemeinsam das Vaterunser. Lasst es uns aus voller Überzeugung heraustun. Darin heißt es unter anderem, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Zur Erläuterung, was diese Bitte bedeutet, möchte ich noch einmal aus dem Heidelberger Katechismus zitieren. Und dann bin ich für heute auch durch mit dem Bekenntnisunterricht. Die Antwort auf die Frage 127, damit beten wir, aus uns selbst sind wir so schwach, dass wir nicht einen Augenblick bestehen können. Auch hören unsere erklärten Feinde, der Teufel, die Welt und unser eigenes Wesen, nicht auf, uns anzufechten. Darum erhalte und stärke uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir ihnen fest widerstehen und in diesem geistlichen Streit nicht unterliegen, bis wir endlich den völligen Sieg davontragen. Beten ist eine Herzensangelegenheit und wir dürfen jederzeit damit vor den Thron Gottes kommen, der alle Geschicke in seiner Hand hat. Aber es muss aus einem gläubigen Herzen heraus geschehen und nicht deshalb, weil wir das Vaterunser als Fünfjährige auswendig gelernt haben und dafür vielleicht sogar noch belohnt worden sind. Also wir beten darum, dass Gott uns in den Anfechtungen erhält und stärkt durch die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir ihm fest widerstehen und in diesem geistlichen Streit nicht unterliegen. Jesus hat Gemeinden immer wieder in Anfechtungen bewahrt. Jeder einzelne Christ durfte und darf dies erfahren. Wer sündigt und gefallen ist, darf wieder aufstehen und zu ihm kommen. Buße ermöglicht einen Neuanfang. Jesus steht dir bei. Jesus hat zu allen Zeiten immer wieder einen Neuanfang ermöglicht. Die Sünde und der Tod haben nicht das letzte Wort. Ich möchte schließen mit einem Wort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 16b bis 18. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Amen.